Ich freue mich wirklich, so viele schöne Menschen vor mir zu haben. Wisst ihr, wenn ich immer Christen sehe, dann denke ich, irgendwie sind Christen schönere Menschen als Nicht-Christen. Wahrscheinlich macht es die Atmosphäre Gottes, die einen so umgibt und durchdringt. Aber vielleicht wart ihr schon mal in so einem Gottesdienst und dachtet euch, bei mir geht es oft so, wenn ich in der Bibelschule war, da sind natürlich auch ganz viele junge Menschen, als Cynthia da noch war. Und dann dachte ich immer, boah, es gibt echt viele schöne Christen. Also, wow. genau. Und unser Ziel ist natürlich, und das macht Schönheit ja letztendlich auch aus, dass wir innerlich vor allen Dingen schön sind. Also, wir sind ja auch alle äußerlich schön, aber innerlich ist es mir natürlich noch viel wichtiger, schön zu sein. Meiner Meinung nach ist es eh so die Ausstrahlung, die einen Menschen wirklich schön macht und das Gesamtbild. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was uns alle betrifft und für uns alle relevant ist. Nämlich, ich möchte heute über Gemeinde sprechen. So, in der Gemeinde sind wir ja jetzt schon mal alle. Also ist es schon mal gut. Und das Thema ist auch nicht dadurch entstanden, dass wir gestern auf der DFP Regio waren, auch wenn ich sagen muss, dass mich das so da drin bestätigt hat. Aber das Thema geht mir tatsächlich schon länger durch den Kopf. Ich habe mich in der letzten Zeit oft gefragt, wie hat sich Gott eigentlich Gemeinde vorgestellt? Es ist ja etwas, was, also wir sind ja hier wegen Gott. Man kann ja auch woanders sein am Sonntagmorgen, aber wir sind ja in erster Linie für Jesus hier und um Gott zu begegnen und um einfach auch Gemeinschaft zu haben. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, ich würde da gerne mal drüber sprechen, wie hat sich Gott eigentlich Gemeinde vorgestellt? Und ich möchte beginnen mit 1. Korinther 12. Heute wird sehr viel Bibeltext dabei sein, aber das ist ja gut, weil das Wort Gottes ist die feste Grundlage für alles. Moment, ich muss mich mal hier kurz sortieren mit meinen Zetteln. So. 1. Korinther 12, Vers 12. Ein Leib, viele Glieder, heißt es da. Ich lese einmal vor. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keine Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilung? Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch eben noch weit einen vortrefflicheren Weg zeigen und dann kommt das hohe Lied der Liebe. Und ich glaube, es hat wirklich seinen Sinn, warum danach das hohe Lied der Liebe kommt, aber darauf komme ich später noch zurück. Ich finde diese Verse so faszinierend. Wisst ihr, ich bin Migränepatient und wenn ich Migräne habe, dann hat im Normalfall, also man hat dann so einiges, aber erstmal hat man Kopfschmerzen. Und wenn man Kopfschmerzen hat, dann leidet der komplette Leib. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal so richtig rasende Kopfschmerzen hatte, wo einem dann so übel wird vor Kopfschmerzen und man sich denkt, es geht gar nichts mehr. Und der komplette Leib ist lahmgelegt, weil man Kopfschmerzen hat. Weißt du, also manche sagen das so, ja, die hat ein bisschen Kopfschmerzen. So, ne? Und mit anderen Sachen ist es genauso, ne? Wenn du, weiß ich nicht, eine Magenverstimmung hast oder so. Du bist komplett flachgelegt, weil du eine Magenverstimmung hast. Und ich finde, wenn man dieses Bild des Körpers, so wie es hier so ansehnlich gemacht wird, auf die Gemeinde überträgt, wie krass, oder? Von was für einem Zusammenhang geht die Bibel für die Gemeinde aus? Einem aus der Gemeinde geht es schlecht, hier steht es drin. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Da ist kein Neid und keine Eifersucht, kein ich wollte das aber auch haben oder was auch immer, sondern es freuen sich alle mit dem einen Glied. Also mich haben diese Verse total fasziniert und ich dachte mir, da würde ich gerne etwas tiefer einsteigen, wie hat sich Gott unser Miteinander vorgestellt? In Vers 13, wo es heißt, wir sind ja alle getauft durch einen Geist in einen Leib hinein, das kann man auch tatsächlich übersetzen wie mit, wir sind alle getauft in einem Geist zu einem Leib. Also in der Bibel wird wirklich davon ausgegangen, dass die Gemeinde Gottes ein Leib ist. Und das finde ich auch sehr interessant. Ich muss mal kurz gucken, welcher Vers das ist. Wo es heißt, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Das kann übersetzt werden mit, wir haben alle von dem Geist Gottes zu trinken bekommen, damit wir eines Geistes seien. Da wird schon ein bisschen die Grundlage dargestellt. Wir können nur eines Geistes seien, wenn wir alle den einen Geist haben, der Geist Gottes ist. So. Nun, wie funktioniert das? Man kennt ja jetzt so seine Gemeinde und man kennt auch andere Gemeinden. Und das Schlimme ist ja, dass es in Gemeinden oft nicht das Perfekte ist, wie es hier steht, weil wir halt alle leider auch noch Menschen sind und weil wir uns halt gut kennen und jeder seine Schwächen und seine Stärken hat und wir da einfach dran wachsen dürfen. Aber ich dachte, wir gehen mal so darauf zurück, woraus entsteht die Gemeinde Gottes. Und der erste wichtige Punkt ist, dass die Gemeinde Gottes eigentlich nicht die Gemeinde ist, wie wir jetzt in Deutschland Gemeinde definieren, sondern das Erste, wodurch du Gemeindemitglied wirst sozusagen, ist durch deine Bekehrung. Durch deine Bekehrung wirst du ein Teil von Gottes Familie. In Johannes 1, Vers 12 bis 13. Heißt es. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, es beginnt damit, dass du dich bekehrst und dass Gott selber, das muss man sich mal vorstellen, Gott selber einem das Anrecht, Kind Gottes zu werden, weil man an seinen Namen glaubt. Wie wunderbar. Gott definiert seine Familie darüber. Wir sehen das in Matthäus 12, Vers 50, da heißt es, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das heißt, dadurch, dass du Jesus als deinen Herrn anerkennst, wirst du automatisch Teil der Familie Gottes. Was für ein Trost, wenn man auf dieser Erde manchmal auch keine Familie mehr hat oder manche so zerstritten sind, dass es dem gleichkommt, als ob man keine Familie mehr hat. In der Familie Gottes kannst du neue Familie finden. In der Gemeinde Gottes kannst du neue Familie finden, weil du ein Teil von Gottes Familie bist. In Epheser 3, Vers 2, Epheser 2, Vers 19 heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das heißt, Jesus ist der Eckstein der Gemeinde und in ihm wächst die Gemeinde und in ihm wird sie letztendlich zum Tempel aufgebaut, was uns auch auf den Punkt bringt, dass Gott selbst es ist, der seine Gemeinde baut. Es sind nicht Menschen, Gott benutzt Menschen, aber Gott selber ist es, der seine Gemeinde baut. Gott selber ist es, der jeden Einzelnen von euch angerührt hat und das Herz geöffnet hat und der jedem Einzelnen nachgeht und der jeden Einzelnen in seine Familie reinruft. Das können Menschen nicht bewirken. In der Bibel gibt es verschiedene Wörter für die Gemeinde oder Kirche oder wie auch immer. Aber im Neuen Testament wird häufig das Wort Ekklesia benutzt. Und Ekklesia bedeutet, also das ist griechisch, ist das Neue Testament ist ja in Griechisch, das bedeutet Herausrufung. Also die Gemeinde in der Bibel sind eigentlich die Herausgerufenen. Das heißt, in der Bibel wird es nicht festgemacht, so wie wir das in Deutschland kennen, mit der ist in der Gemeinde und der ist in der Gemeinde. Das ist, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sagen muss, das ist nicht biblisch. In der Bibel ist die Gemeinde Gottes, sind die Leute, die sich von Gott haben herausrufen lassen und zu Gottes Familie gehören. Ich würde mir wünschen, dass wir Christen da mehr von verstehen, dass man nicht darum kämpft, irgendwie, keine Ahnung, Mitglieder zu haben oder die Gemeinde spaltet sich von der ab, sondern wir sind alle ein Leib weltweit betrachtet, weil wir zu Gottes Familie gehören. Das heißt, auf das Kleinste reduziert, beginnt Gemeinde eigentlich da, wo zwei Herausgerufene sich treffen. In Matthäus 18, Vers 20 heißt es, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also wo zwei Herausgerufene sich treffen, beginnt biblisch eigentlich schon die Gemeinde. Nicht, wo du dich irgendwo zugehörig fühlst oder irgendwas unterschreibst oder was auch immer, sondern wo du dich zur Familie Gottes herausrufen lässt. Natürlich ist die Organisation Gemeinde in Deutschland trotzdem wichtig. Es ist wichtig, dass du dich anderen Menschen anschließt, damit du die Gemeinschaft leben kannst, weil es ein Geschenk ist. Und ich glaube, das müssen wir auch, oder muss ich manchmal auch mehr verstehen können, gerade wenn es manchmal irgendwie schwierig ist oder, weiß ich nicht, man sich mit irgendwem gerade nicht so gut versteht. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Entschuldigung. Gemeinde ist von Gott gedacht als Geschenk, damit wir uns gegenseitig haben. Ich meine, die Verse, die ich vorhin vorgelesen habe, viele Glieder, ein Leib. Ne? Wenn einer leidet, leiden alle mit. Wenn einer sich freut, freuen alle mit. Diese enge Gemeinschaft. Ist es nicht das, wonach wir Menschen uns sehnen? Dass wir einen Ort haben, wo wir wissen, dass wir sicher sind, dass wir angenommen sind, so wie wir sind, mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern, wo wir einfach wir selber sein können, nicht irgendwie irgendwas Tolles vorspielen müssen oder was auch immer diese Welt so von einem erwartet, sondern wo man wirklich einfach zu Hause ist. Und ich glaube, dass Gott sich Gemeinde dafür erdacht hat, dass du hier zu Hause sein kannst, dass du weißt, dass du angenommen bist, dass du weißt, dass Menschen hinter dir stehen, auch wenn du Fehler machst. Und wir machen alle Fehler. Ich mache jeden Tag Fehler. Ich frage mich manchmal, wie man mich überhaupt noch lieben kann. Wirklich. Aber Jesus liebt jeden von uns. Und Jesus sagt jeden Tag neu zu dir, zu mir und zu euch, Jemima, ich liebe dich. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die mich auch immer wieder lieben. Auch wenn ich sie verletze oder wenn ich mich nicht gut verhalte. Und trotzdem begegnen sie mir mit der Liebe, die sie selber von Jesus erfahren haben. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Ich glaube, wenn wir mehr Gemeinde leben wollen, und ich persönlich möchte das, dann dachte ich mir, sollten wir doch einfach mal gucken, wie war denn der Ursprung? Ist ja immer gut, zum Ursprung zurückzukommen. Ist so wie bei Stille Post, ne? Wenn du irgendwie den 100. fragst, dann wird davon nicht mehr so viel übrig sein. Ist am besten, du fragst den 1. Und deswegen dachte ich mir, wir gucken uns mal an, wie Gemeinde ursprünglich entstanden ist. Wie es ganz am Anfang war. Die Entstehung der Gemeinde, so ist das sogar bei mir übertitelt, ist Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 47. Und was ich richtig witzig finde, ist, dass die Gemeinde entstand nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist uns ja allen bewusst. Aber ich dachte mir, irgendwie ist es richtig witzig, weil Gemeinde scheint so ein schwieriges Ding zu sein, dass wir dafür sogar erst den Heiligen Geist brauchen, obwohl das ja ursprünglich Jünger von Jesus waren, die ganze Zeit mit Jesus zusammengelebt haben. Also eigentlich, wer hätte besser wissen müssen, wie man miteinander umgeht oder wie man so Beziehung pflegt, als die Leute, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs waren. Aber auch die brauchten den Heiligen Geist, um Gemeinde leben zu können. Das fand ich ein bisschen witzig in der Vorbereitung, dachte ich, das muss ich euch mal sagen. Wir brauchen also den Heiligen Geist, um Gemeinde leben zu können. Apostelgeschichte 37, also Petrus hatte da vorher gepredigt. Und dann beginnt es mit, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an einem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und jetzt kommt's. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber viel Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wenn man das hört, so ein bisschen, ich finde, ein bisschen paradiesische Zustände. Denke ich mir so, boah, richtig gut. Es scheint alles richtig friedlich gewesen zu sein. Die hatten überhaupt gar keinen Streit und sie waren jeden Tag einmütig zusammen und nahmen die Speise mit Frohlocken in Einfalt des Herzens. Das klingt richtig genial. Nun will ich nicht sagen, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich diesen Vers lese, dass sie alle Dinge gemeinsam hatten. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Das ist für uns Deutsche natürlich total fremd mit unserem Recht auf Eigentum. Ne? ist, finde ich, könnte man in Deutschland niemals so machen, will ich auch überhaupt niemanden zu auffordern. Aber es geht mir ums Prinzip. Sie nahmen, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gelesen haben, sie nahmen wirklich an dem Leid des anderen teil. Und wenn sie gesehen haben, jemand hat irgendwie nicht genug Geld oder hat nicht genug Brot oder hat nicht genug Kleidung, dann haben sie füreinander eingestanden. Irgendwo später in der Bibel, was ich gerade nicht weiß, wo es steht, war das sogar mal, dass, ich glaube, Petrus oder Paulus, die da jemanden dafür ermahnt hat, dass Leute hungrig aus der Gemeinde wieder weggingen. Die nahmen also wirklich am Leben der anderen teil und waren in der Not des anderen drinne und auch in der Freude des anderen drinne. Und ich denke mir, für mich persönlich ist das Gemeinschaft, wie ich es mir wünsche. Und dann denke ich mir manchmal, okay, wie soll das bei uns funktionieren? So, ne? Man hat vielleicht schon in der Familie, ich weiß nicht, wir sind nicht, haben nicht so eine große Familie, ist nicht mehr, sind nicht mehr so viele Menschen, aber selbst da hat man mal Streit und das sind jetzt nur wenige Leute. Und je mehr Leute es werden, desto größer ist manchmal auch das Streitpotenzial. Und ich dachte mir, wie kann das sein? Waren die Leute damals überhaupt nicht unterschiedlich? Also war das einfach, ja, hatten die alle komplett dieselbe, waren das keine unterschiedlichen Menschen, so wie wir unterschiedliche Menschen sind. Wir sind ja so ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Jeder steht in einer anderen Lebenssituation, jeder hat schon andere Erfahrungen in seinem Leben gemacht, hat andere Ziele in seinem Leben. Wir Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen finde ich es umso bedeutsamer, uns darauf bewusst zu werden, dass jedes Glied im Leib seine Berechtigung und seinen Wert hat. Die Gemeinde macht schließlich jeder Einzelne von euch aus. Das sind nicht die, die hier vorne irgendwas machen und, keine Ahnung, die man halt so sieht, sondern Gemeinde an sich, der wichtige Teil der Gemeinde. Das sind die Leute, die da auf den Stühlen sitzen. Das sind die Leute, die einfach da sind. Die ihr halt. So, genau, das seid halt ihr. Ich hatte mich also gefragt, warum war das damals bei den Menschen so idyllisch und wie können wir dahin kommen, dass wir Gemeinde so leben können, wie Gott es sich für uns vorgestellt hat, so als Geschenk, dass wir das Leben wirklich miteinander teilen. Und ich glaube, dass Römer 12, Vers 3 bis 8 uns da schon einen guten Hinweis geben kann. Da heißt es, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselben Tätigkeiten haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und alle Einzelnen untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Das heißt, auch hier wird uns nochmal deutlich gemacht, dass die Gemeinde so auch von Gott gedacht ist, dass es viele unterschiedliche Menschen sind, dass es Menschen sind mit unterschiedlichen Gnaden, Gaben und mit unterschiedlichen Dingen, wofür sie eifern und brennen. Und das ist das, was es auch wertvoll macht, was uns als Gemeinde wertvoll macht, was uns in der Gemeinschaft wertvoll macht. Wir sind unterschiedlich und Jesus fordert uns dazu auf, uns in unserer Unterschiedlichkeit wertzuschätzen. Das ist auch das, was Hannes heute Morgen auch gesagt hatte, mit der Kultur auch der Gnade. Hier heißt es, dass wir dass wir nicht höher von uns denken sollen, als sich zu denken gebührt, sondern dass wir auf Bescheidenheit bedacht sein, so wie Gott jedem Einzelnen uns das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und ich glaube, dass das auch was wirklich Wichtiges ist im Umgang miteinander. Vielleicht kennt ihr das, man hat irgendwie ein Problem und man redet mit jemandem darüber, der gläubig ist. Und hinterher denkt man sich, okay, es hätte mir eigentlich besser getan, jetzt nicht darüber zu reden, weil ich dann, weiß ich nicht, vielleicht 20 Bibelverse bekommen habe und noch dreimal gehört habe, wie ich das Ganze jetzt auslegen muss und wie ich mich jetzt zu verhalten habe. Aber das ist kein würdigender Umgang. Also natürlich ist es gut, dem anderen auch zu helfen, wenn er danach fragt, aber manchmal ist es auch einfach gut, mit dem anderen mitzufühlen und ihm nicht gleich den Hammer auf den Kopf zu schlagen und zu sagen, ja, das muss er nur so und so machen, dann läuft das auch wieder. Das ist, glaube ich, eine Haltung, die wir einnehmen dürfen, auch dem anderen gegenüber, dass wir ihm wirklich in Demut begegnen, auch wenn er ein Problem hat, wenn er uns irgendwie das anvertraut oder auch wenn wir Sünde bei dem anderen sehen und wir sehen immer bei dem anderen Sünde, nur unsere eigene Sünde sehen wir leider nicht, aber dafür ist ja dann der andere da. Dass wir manchmal ist es einfach auch besser, dafür zu beten, als jedem zu sagen, hier, das ist nicht richtig, was du machst und was du da machst, ist auch nicht richtig und wie kannst du dich denn überhaupt so anziehen und was auch immer. Ein bisschen Wertschätzung dem anderen gegenüber, eine wertschätzende Haltung, den anderen in Demut höher zu achten, als man sich selber achtet. In Philipper 2, Vers 1 bis 5 wird uns dieses Prinzip aufgetragen. Da heißt es, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Das ist so gegensätzlich zu dem, was wir in dieser Welt lernen und wie wir auch geprägt sind. In dieser Welt wirst du immer darauf getrimmt, für dich selber zu sorgen. Du musst für dich selber sorgen, du musst dich selber durchkämpfen, du musst dafür sorgen, dass du deine Ziele erreichst und so weiter und so fort. Und Gott, so wie er ist, wie ich es liebe, wie er ist, dass er die Prinzipien so völlig umdreht und er sagt, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Und wenn wir alle auf das des anderen schauen, ist am Schluss auch für alle gesorgt, weil irgendwer auch auf mich schaut. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir da in der Gemeinde und untereinander in unseren Familien, in unseren Ehen, für die Menschen, die Ehen haben, dass wir da einfach zunehmen, dass wir zunehmen darin, auch den Mut zu haben, uns von den Prinzipien dieser Welt abzuwenden und hinzusehen auf die Prinzipien, die Gott hat und ihm zu vertrauen, dass wenn wir diese Haltung einnehmen, dass wir für den anderen sorgen, dass er für uns sorgt, so wie er uns das verheißt. Es ist kein göttliches Prinzip, egoistisch durch diese Welt zu laufen und sich mit den Ärmeln am Beugen das Beste rauszuboxen. Das göttliche Prinzip ist, dem anderen in Demut zu achten und ihn höher zu achten als sich selbst. Ich finde es so stark, ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Stellt euch mal vor, wir gehen miteinander mit dieser Gesinnung um, die Jesus hatte. Wir achten den anderen höher. Wir stellen seine Bedürfnisse höher als unsere. Wir begegnen ihm in Liebe, auch wenn er sich schlecht verhält. Dann haben wir wirklich ein Stück Himmel auf Erden. Und das ist echt ein Prozess. Das ist auch etwas, wo wir, glaube ich, einfach erneuert werden müssen, wo ich selber das auch immer wieder merke, dass meine Einstellungen erneuert werden müssen, meine Gedanken erneuert werden müssen, wo das, was wir in dieser Welt lernen, ausgetauscht werden muss mit den göttlichen Prinzipien. Epheser 4, Vers 1 bis 6 sagt das auch nochmal ganz deutlich: So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Denke ich mir oft, was denke ich, wer ich bin, wenn ich denke zu wissen, wie es bei wem anders richtig wäre. Ich glaube, das ist was, wo wir uns wirklich immer wieder drauf besinnen sollen. Ich bin Jesus echt dankbar, dass ich sehr glücklich bin in meiner Gemeinde und mich auch wirklich zu Hause fühle hier. Aber hier steht auch, dass wir uns eifrig darum bemühen sollen, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir wirklich bewahren müssen und wo wir ja darauf achten dürfen und sollten und müssen, dass wir das auch in Kleinigkeiten bewahren. Manchmal, wenn Franzi und ich, darf ich was sagen über dich? Ja? Manchmal, wenn Franzi und ich ein Missverständnis haben, dann, Franzi kennt mich ziemlich gut, sie merkt dann gleich, dass irgendwas bei mir nicht stimmt. Und dann fragt sie, Jemina, was stimmt nicht, was ist los? Und manchmal denke ich mir dann so, wenn ich das jetzt sage, dann wird bestimmt alles nur noch schlimmer, weil manchmal traut man sich nicht, dem Nächsten zu sagen, hey, das hat mich verletzt, was du getan hast, oder ich bin darüber enttäuscht oder was auch immer. Franzi enttäuscht mich jetzt nicht so oft, das war jetzt nur ein Beispiel. Aber man hat das ja zum Beispiel auch in der Ehe oder in der Familie oder wo auch immer. Es ist mir jetzt einfach eingefallen, als ich dich angesehen habe. Verzeih mir bitte, Franzi. Aber das Ding ist, glaube ich, dass der Feind dann auch einem gerne so sagt, naja, sprich das jetzt besser nicht an, weil das ist ja jetzt eigentlich nicht so wichtig. Und wenn du da jetzt so ein mega Fass aufreißt wegen irgendeiner Sache, die sie jetzt gesagt hat, dann zum Schluss geht die ganze Freundschaft kaputt und das Lieblingsspiel des Teufels, man kehrt es lieber unter den Teppich, weil ansonsten wird ja alles ganz schlimm, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, dass das Beste, was wir tun können, so schwer es einem fällt, das zu durchbrechen mit Ehrlichkeit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und Jesus stellt sich immer dazu, wenn wir die Wahrheit sagen. Und ich glaube, dass wir auch im Großen einfach lernen dürfen und müssen, ehrlicher miteinander umzugehen. Die Liebe erträgt das, dass man ehrlich ist. Die Liebe erträgt es auch, wenn einen das mal trifft, was der andere einem sagt, wenn er es in der richtigen Haltung sagt. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum hinter dem Text, den ich am Anfang vorgelesen habe, mit dem ein Leib viele Glieder, warum direkt danach 1. Korinther 13 das hohe Lied der Liebe kommt. In Johannes 13, Vers 34 und 35 sagt Jesus zu uns, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich denke mir, ich sehne mich nach dieser Liebe, dass wir die untereinander haben, dass wir mit Jesu seiner Gesinnung lieben. Hier heißt es, dass wir lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen als erstes die Beziehung zu Jesus pflegen, damit wir von ihm geliebt sind und wir dann praktisch wie so ein Kanalrohr fließt seine Liebe dann so durch uns durch und fließt zu den anderen zu. Und wir können nur mit dieser Liebe lieben, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Wenn wir mit dem Wasserhahn verbunden sind, sonst läuft das Wasser nicht durch das Rohr hindurch. Was uns dazu bringt, dass wir als erstes natürlich mit Jesus verbunden sein müssen, damit wir diese Form von Gemeinschaft haben können. Hier in Johannes 13, was ich gerade vorgelesen habe, dass er uns sagt, dass wir einander lieben sollen mit der Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat, dass wir daran erkannt werden, dass wir die Liebe untereinander haben. Der Begriff, der hier im Urtext steht, es gibt ja diese drei Arten von Liebe, Eros, Philia und Agape, ist die Agape-Liebe, also die göttliche Liebe, die vollkommene Liebe. Das ist auch die Liebe, die in 1. Korinther 13 steht, im Hohelied der Liebe, da geht es auch um diese göttliche Liebe. Und ich denke, dass das Hohelied der Liebe sich daran anschließt, weil wir diese Art von Gemeinschaft, wo einer für den anderen einsteht und einer mit dem anderen leidet und sich mit dem anderen freut und wo man wirklich diese innige Gemeinschaft hat, wo man am Leben des anderen teilnimmt und zu Hause ist und auch einfach sein kann, wie man ist, dass wir diese Art von Gemeinschaft nur leben können durch die Liebe Gottes, mit der er uns zuerst geliebt hat, indem wir diese Liebe in unserer Gemeinde walten lassen. Ja, ich möchte noch kurz beten zum Abschluss. Oh, Jesus, ich danke dir für deine Liebe, mit der du uns liebst, Herr. Ich danke dir für deine Liebe, mit der du uns nachgegangen bist, mit der du mir immer wieder nachgehst, Jesus, wenn ich mich verlaufe oder verirre. Danke, dass du mit deiner Liebe uns suchst und berührst und wieder nach Hause holst, Jesus. Und danke, dass du uns liebst, damit wir diese Liebe auch untereinander haben können, Jesus. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns tief verbindest und tief erfüllst mit deiner Liebe, damit deine Liebe einfach durch uns durchströmen kann, Jesus. Ich danke dir, dass Lieben, so wie es dein Wort sagt, nichts Anstrengendes ist, sondern dass es etwas Automatisches ist, dadurch, dass wir uns von dir geliebt wissen, Herr. Und so bitte ich dich einfach, dass du uns die Herzen neu dafür öffnest, dass wir wissen, dass wir von dir geliebt sind, dass wir von dir angenommen sind und dass wir aus diesem Bewusstsein heraus auch unseren Nächsten lieben können und annehmen können und wertschätzen können und höher stellen können, weil wir dich in ihm sehen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns da einfach weiterführst. Ich danke dir dafür, dass es schon so ist, wie es ist bei uns und dass du uns da weiter auf dem Weg führst und leitest, Jesus, dass wir ein Zuhause finden in dieser Gemeinde, weil wir deinen Geist hier haben und durch deinen Geist miteinander verbunden sind, Herr. Amen.